Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Marie Kaiser.
Ja, auch Kinokings brauchen Erholung. Und während Knut Elstermann urlaubt, wollen wir Sie heute trotzdem zuverlässig mit allem versorgen, was Sie brauchen zur Vorbereitung auf den nächsten Kinobesuch. Eins kann ich jetzt schon versprechen. Es wird eine außerirdisch angehauchte Sendung mit Aliens und dem Gefühl von Schwerelosigkeit. Und wir werden die Sendung heute einem wahren Star des Independent-Kinos widmen.
Es ist Gloria.
Hi. Mir ist leider der Kaffee ausgegangen.
Komm vom Flur weg, beeil dich!
Hey, was machst du mit einer Kanone? Was wird denn hier gespielt? Ich hab wohl einen schlechten Augenblick erwischt, ha?
Ich hab ein paar Kerle unten gesehen. Ich habe allen Grund anzunehmen, dass sie Jack umbringen wollen und mich auch. Natürlich auch Johnny und Phil. Rette du die Kinder, Gloria?
Nein, Jerry. Du weißt, ich würde alles für euch tun, aber ich kann Kinder nicht ausstehen. Ich hasse Kinder. Und eure ganz besonders.
Es ist eine großartige Szene, die Kinogeschichte geschrieben hat. Sie stammt aus dem Film Gloria, die Gangsterbraut von 1980 und die Titelheldin wird von der wunderbaren Jenna Rollins gespielt. Die Sonnenbrille lässt sie cool aussehen, aber letztlich bietet sie Gloria auch Schutz vor der Welt und immer wieder hat Jenna Rollins solche Frauen gespielt, die sich herausgefordert fühlen. Mit 94 Jahren ist die US-amerikanische Schauspielerin in dieser Woche leider verstorben. Wir werden heute um 12 Uhr mittags immer wieder an Jenna Rollins erinnern. Und jetzt hören wir Musik von Win Staples, Little Homies. Sie hören 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es ist eine der verstörendsten und einprägsamsten Filmszenen, die ich je gesehen habe. Sigourney Weaver in Alien, die auf einer Krankenliege liegt und durch ihre Bauchdecke stößt plötzlich ein Alien-Baby. Wer das einmal gesehen hat, der kann es nie wieder vergessen. 1979 kam der erste Alien-Film von Ridley Scott ins Kino. Jetzt kehrt das fiese Monster mit ausfahrbaren Kiefern und schwarzen Tentakeln zurück auf die Leinwand, schon zum siebten Mal.
Scheiße, ich find's hier echt unheimlich.
Was zur Hölle ist das?
Ich weiß es nicht.
Bjorn?
Mach keinen Scheiß, Mann, steh auf!
Ich mach keinen Scheiß, da ist irgendwas im Wasser!
Was meinst du mit da ist was im Wasser?
Keine Ahnung, da ist irgendwas im Scheißwasser!
Alien Romulus heißt der siebte Teil der Alien-Saga, der seit dieser Woche weltweit in den Kinos läuft und meine Kollegin Katja Nikodemus hat ihn schon gesehen. Hallo Katja.
Hallo Marie.
Bevor wir uns jetzt in die Weiten des Weltraums stürzen, möchte ich dir natürlich auch eine Frage zu Jenna Rollins stellen, die in dieser Woche gestorben ist mit 94. Sie hat ja bis ins hohe Alter noch mitgespielt in Filmen. Ihre zweite Oscar-Nominierung hat sie für ihre Rolle in Gloria, die Gangsterbraut, bekommen. Wir haben vorhin einen Ausschnitt gehört. Eine der coolsten Vorstellungen ever im Faltenrock und mit Ladygun beschützt Rollins einen kleinen Jungen und hält die New Yorker Mafia in Schach. Sicher hätte die doch auch eine gute Figur im Kampf gegen außerirdische Monster gemacht, oder? Was meinst du?
Also ich meine, es ist ja in jedem Fall interessant, dass beide Filme fast zeitgleich herausgekommen sind. Du hast
Stimmt.
ja schon gesagt, der erste Alien-Film 1979 und Gloria 1980. Und sowohl Sigourney Weaver als auch Jenna Rollins spielen ja da Figuren, die in die Rolle der Überlebenskämpferin ja hineingedrängt werden. Also beide kämpfen gegen übermächtige Monster, eben einen außerirdischen Organismus und die andere eben gegen die Mafia. Und beide entwickeln ja im Laufe der Filme so eine verzweifelte Entschlossenheit. Also ich würde schon sagen, dass Weaver und Rollins sind da so Schwestern im Geiste. Also die eine halt im Raumanzug und die andere im Satin-Blazer mit Ladygun. Und es ist schon unglaublich, wenn Rollins alias Gloria da mitten auf den Straßen von New York allein steht und auf ein Auto mit vier Mafiosi schießt. Also man kann schon sagen, dass 79-80 das amerikanische Kino von so einer weiblichen Überlebens- und ja Action-Energie mitgerissen wurde, ganz offensichtlich.
Und damit ins Jahr 2024 und zu Alien Romulus und zum Alien-Phänomen, das sich ja nun schon 45 Jahre im Mainstream-Kino hält. Den ersten Alien-Film, du hast es gerade gesagt, hat Ridley Scott 1979 gedreht. Warum hält sich diese Saga eigentlich so lange? Worauf gründet der Erfolg?
Also ich würde schon ganz klar sagen, Ridley Scott hat ja mit Alien ein Bild, man kann sagen, für die existenzielle Aufgeschmissenheit des Menschen geschaffen. Ich meine, wenn man sich diese Grundsituation noch mal vor Augen führt. Wir befinden uns in der eiskalten Weite des Alls, in einem Raumschiff, also an einem Ort, den wir nicht einfach so verlassen können. Und in dieses Raumschiff ist ein Organismus eingedrungen, der nur ein Ziel hat, sich zu vermehren, indem er seine Brut mit Tentakeln durch den Mund in den Brustkorb des Menschen einführt. Also, und alles andere wird ja zerstört. Und die Grenzen zwischen dem Innen und Außen werden aufgehoben, eben auch zwischen Freund und Feind, weil wir nicht von außen erkennen können, wer von dem Monster schon in einen Brutkasten verwandelt wurde. Mhm. Das andere ist sozusagen im psychoanalytischen Sinne in uns. Und dann ist da natürlich dieses unglaubliche, zeitlose, horrormäßige Design des Monsters durch den Schweizer H.R. Giger. Also ein blanker Schädel, aus dem mehrere Kiefer ausfahren können mit spitzen Zähnen und eine Kreatur eben mit organischen und technoiden Elementen. Und deswegen kann sich ja das Alien mit seinen schwarz glänzenden Rippenstrukturen so gut im Raumschiff verstecken. Ja, und über die feministische Wucht der Actionheldin Sigourney Weaver haben wir schon gesprochen.
Mhm. Dieser siebte Alien-Film, der wurde gedreht vom uruguayischen Regisseur Fede Alvarez. Der war ein Jahr alt, als der erste Alien-Film in die Kinos kam. Hat er denn eine eigene Handschrift, eine eigene Idee gefunden?
Also vielleicht erstmal ganz wertfrei. Die Geschichte geht so. Eine Handvoll junger Outlaws, die entflieht einer intergalaktischen Arbeiterkolonie mit einem geklauten Raumschiff, wollen die jungen Leute eben zu einer stillgelegten Forschungsstation schaffen. Da wollen sie ja technisches Gerät klauen, letztlich Weltraumschrott verscherbeln. Aber auf dieser Forschungsstation, da hat sich eben schon das Alien eingenistet. Und es beginnt eben nach gewohnter Manier die Truppe zu dezimieren. Und ich muss sagen, was die Szenen und die Erzählmodule betrifft, da bedient sich Alvarez fast 1:1 am ersten Alien-Film. Also es gibt gleich mehrere brachiale Geburtsszenen, Brustkörbe werden in alle Richtungen durchbrochen von der außerirdischen Kreatur.
Genau mein
und
Ding.
Und auch die das ist dein Ding, das ist ja auch die Urszene sozusagen, die wird ja wirklich ausgereizt. Und auch die Tricks mit denen... Ja, Rain, die Heldin gespielt von Kelly Spaney, das Alien auszuschalten versucht, die stammen großteils auch aus dem ersten Film. Und sogar der verstorbene Schauspieler Ian Holm wird digital aus dem Jenseits geholt und der darf nochmal den Cyborg spielen, der das Alien kommerziell verwerten soll. Also man könnte eigentlich bei Alien Romulus von Extremrecycling sprechen. Es fehlt wirklich der neue Input.
Mhm. Die Alien-Filme hatten immer ein großartiges Set-Design. Wie sieht's denn da diesmal aus im Weltall?
Ja, jetzt was Positives. Das Set-Design ist wirklich beeindruckend, weil wir befinden uns hier wirklich auf dieser Forschungsstation, kann man sagen, in einer retrofuturistischen Welt, also in so einer Art altmodischen Zukunft. Und die Oberflächen, die haben so einen grünlichen, schimmeligen, rostigen Belag. Also die Stahlschleusen öffnen sich kreischend und quietschend. Türen werden so mit schweren eisernen Hebeln betätigt, Ketten rasseln. Also ist alles sehr analog und haptisch. Es fehlt nur leider die extraterrestrische Metaebene, die das alles zum Leben erweckt.
Die Heldin, du hast es schon gesagt, wird gespielt von Kaylee Spini. Wie macht sie sich dann so im Duell mit dem Monster? Da hat Sigourney Weaver ja ganz schön vorgelegt, sagen wir mal.
Ja, aber ich finde schon, dass Kaylee Spini das sehr gut macht, weil zuletzt war sie ja, wenn wir uns erinnern, oder um mal dran zu erinnern, in Sofia Coppolas Priscilla zu sehen, als Priscilla Presley, und in Alex Garland's Civil War. Und das waren ja beides Filme, wo sie Figuren gespielt hat, die sich ja ihr Selbstbewusstsein erobern müssen, ihren Spielraum erschaffen müssen. Und das tut sie jetzt auch hier in Alien Romulus, finde ich, sehr gut. Also ihr mädchenhaftes Gesicht, das wird dann beim Kampf mit dem Alien immer härter. Und diese Heldin, die scheint manchmal fast verwundert darüber zu sein, wie sehr sie imstande ist, über sich hinauszuwachsen. Also ich würde sie gerne auch im achten Alien-Film sehen, aber dann vielleicht dann doch mit einem besseren Drehbuch und einem anderen Regisseur.
Also wenn Sie sich auch mal wieder mit der existenziellen Aufgeschmissenheit des Menschen befassen wollen, dann ist Alien 7 vielleicht was für Sie, auch wenn es ein bisschen Recycling von Alien 1 und 2 ist. In dieser Woche ist der siebte Teil der Alien-Saga angelaufen, Alien Romulus. Und ich sage vielen Dank, Katja Nikodemus. Tschüss.
Gerne.
Gleich wird es hier um den Film Gagarin, einmal schwerelos und zurückgehen. Der Film nimmt uns mit in die Pariser Vorstädte und erzählt im wahrsten Sinne eine fantastische Geschichte. Aber auch mit dir, Anke, muss ich vorher noch über Gina Rowlands sprechen. Hallo Anke erstmal.
Hallo, hallo.
Wir sind ja mit der U-Bahn zusammen hergefahren und dann mit der S-Bahn, muss man der Wahrheit halber sagen. Auch du hast mir ein bisschen erzählt von Jenna Rowlands, die in dieser Woche mit 94 Jahren gestorben ist. Denn für dich spielt sie auch in deiner Laufbahn als Filmjournalistin eine wichtige Rolle, eine besondere.
Ja, nicht nur als Filmjournalistin überhaupt. Ich würde mal sagen, sie war einfach ein wichtiges Role Model. Und gerade Gloria, wir haben ja den Ausschnitt eben gehört. Gloria, die Gangsterbraut, da habe ich gelernt, dass man eine Handtasche haben kann mit Lippenstift und einer Ladygun drin.
Hast du jetzt auch?
Habe ich natürlich auch, ja. Das ist aber nur eine Wasserpistole. Und ich habe, ja, wir haben ja eben diesen Satz gehört, wo sie so sagt, dass sie Kinder hasst. Mhm. Und ich fand das immer so großartig, weil ich da einfach eine Frau kennengelernt habe, die will einfach ihre Ruhe haben. Und dann muss sie aber auf einmal diesen Jungen da retten vor der Mafia. Also sie wird quasi herausgefordert von der Mafia und dem stellt sie sich dann. Mhm. Und gleichzeitig aber dieses Ruhebedürfnis, was mir auch so vertraut ist, das fand ich einfach total toll. Und sie sieht ja auch so großartig in dem Film aus. Diese blonde Mähne, dann die rot lackierten Fingernägel.
Immer unglaublich. Mhm.
Auch auf der Flucht hat sie immer ein schönes Köfferchen dabei, weil abends gibt es dann so einen schönen Satin-Schlafanzug und so. Also das fand ich einfach alles großartig. Aber da ist dann eben in dieser Szene mit dem Jungen wird dann auch noch was anderes erzählt. Also dass diese Figuren von Gina Rowlands, also nicht nur Gloria, auch so um eine Einsamkeit wissen, die eigentlich immer da ist. Und wenn diese Einsamkeit da ist, so scheinen ihre ganzen Frauenfiguren sich zu sagen, dann kann man sie auch konsequent ausleben. Und das hat sie auch in ihren ganzen anderen Filmen gemacht, die sie dann zusammen mit ihrem Ehemann John Cassavetes weitergedreht hat. Also besonders großartig natürlich Frau unter Einfluss. Und da fragt man sich, unter welchem Einfluss ist diese Hausfrau eigentlich mit ihren drei Kindern? Man könnte jetzt sagen, das ist so eine Fallgeschichte, aber sie ist gar kein Fall, sondern sie fordert in ihrer Verzweiflung, in ihrer Einsamkeit ihre Umgebung heraus. Sie seziert ihre Umgebung. Die Umgebung muss über sich selbst nachdenken. Und genau das ist das, was Gina Rowlands immer geschafft hat.
Und sie hat auch mit Jim Jarmusch gedreht, mit Woody Allen. Würdest du sagen, sie hat so einen ganz besonderen, unverwechselbaren Schauspielerstil?
Ja, auf alle Fälle, sie ist immer so kurz vor dem Implodieren. Also man merkt so, wenn die Naseflügen beben, dann weiß man, da drin passiert gerade eine Menge. Dann kann sie dir einen Blick zuwerfen, da gehst du in Deckung, dann zieht sie aber wieder die Schultern hoch und sie sieht dann so verletzt aus, geht so auf Rückzug. Also das ist schon unglaublich, mit welcher Physis sie ihre Rollen anlegt, diese ganze Körperlichkeit. Also das finde ich schon einzigartig und ich kenne keine andere Schauspielerin, die das so spielen kann. Also ich könnte jetzt den Augenbrauen hochziehen und du wüsstest alles über mich.
Ha. Danke. Jetzt müssen wir aber mal zu Gagarin einmal schwerelos und zurückkommen. Der Film ist nämlich seit Donnerstag bei uns in den Kinos. Schauplatz ist nicht das Weltall, sondern die Plattenbausiedlung Gagarin vor den Türen von Paris. Die gibt's wirklich. Die wurde 1963 auch wirklich vom russischen Kosmonauten Juri Gagarin höchstpersönlich eingeweiht. Gedacht so als Vorzeigeprojekt, wurde das Viertel dann aber 2019 wieder abgerissen. Und dieser Film, der spielt kurz vor dem Ereignis. Anke, es kommen ja auch aus Frankreich in schöner Regelmäßigkeit Filme in die Kinos, die sich in den Pariser Vorstädten abspielen, wo sie sich umschauen und von aufgeladenen, wütenden Lebensgefühl da erzählen. Wie sieht's denn hier aus? Ist das auch einer von denen?
Nee, das ist ein Film mit einer völlig anderen Erzählung. Deshalb hatte mich auch sehr beeindruckt, als ich ihn in Cannes zusammen mit Knut gesehen habe. Also wir lernen da den 16-jährigen Juri kennen, dessen Eltern kommen aus der Subsahara. Den Vater gibt es gar nicht mehr. Die Mutter hat einen neuen Freund, der ist eigentlich auf sich alleine gestellt. Der fühlt sich aber in dieser Siedlung zu Hause. Also sein bester Freund kommt eben aus dem Maghreb. Er hat sich gerade in ein Roma-Mädchen verliebt und er hat so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Also wenn eine Glühbirne eben irgendwo kaputt geht, dann repariert die genauso den Aufzug. Und dann kommst du aber auch so in seine eigene Welt hinein, wie er so Raumschiffe bastelt und alles. Also wie so ein Junge, der eben so seine ganz eigenen Visionen hat. Und ich finde das so ganz schön, dass der Film diesen Jungen abheben lässt mit dem Raumschiff, aber auch noch in ganz vielen anderen Sinnen abheben lässt, sodass Paris ihm dann wirklich einmal zu Füßen liegt und trotzdem einfach so eine ganz gute Stimmung vom Leben in der Banlieue trotzdem einfängt, vom Drogendealen, keine Jobs haben und alles.
Mhm. Dann lass uns mal bei diesen abgehobenen, schwebenden Momenten des Films bleiben. Wie gelingt dem Regie-Duo denn die Gratwanderung zwischen Magie und Realität?
Ja, weil Das Regieduo war immer dabei und hat einen Dokumentarfilm während des Abrisses gedreht. Und diese Aufnahmen werden dazwischen geschoben. Also du siehst eben immer wieder die Siedlung, du siehst auch die Heruntergekommenheit, du siehst aber auch gleichzeitig, dass alle dann zusammengekommen sind, um sich nochmal zu verabschieden. Und dadurch kommt so die Realität eben immer wieder mit hinein. Und weil du eben trotzdem auch so knallharte Geschichten von Jugendlichen erzählt bekommst, die letztlich alleingelassen werden, kommt diese Mischung ganz gut hin. Und ich mag das einfach, wenn das Kino das so beides schafft, dass man das Gefühl hat, ah, man sitzt wirklich im Kino, sieht eine Art Märchen, aber dahinter ist eben die Realität.
Eine Weltraumfantasie im sozialen Brennpunkt, sagt Anke Lewicke über den französischen Film Gagarin, einmal schwerelos und zurück vom Regieduo Fanny Liattard und Jérémy Trouille. In dieser Woche ist der Film angelaufen. Danke, Anke.
Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Marie Kaiser.
Und wir gönnen uns gleich einen Ausflug nach Locarno, wo im verschlafenen Kurort am Schweizer Tessin, am Lago Maggiore, gerade wieder das Zentrum des internationalen Films läuft bei den Filmfestspielen. Und darüber sprechen wir gleich. Erstmal gibt's Musik von Damon Albarn, Heavy Seas of Love. When your soul isn't right. 10 Tage lang war Locarno wieder das Zentrum der Welt des Films. Während der 77. Filmfestspiele wurden nicht nur die neuesten Werke des Autorenkinos gefeiert, sondern auch das mutige Genrekino und die Filmgeschichte. Heute Abend geht das Festival zu Ende mit dem goldenen Leoparden, der heute vergeben wird. Wer die größten Chancen auf den Preis hat und wie sich das deutschsprachige Kino in diesem Jahr so geschlagen hat in Locarno, das erzählt uns jetzt Patrick Wilinski, der mit dabei war und die ganze Zeit in Locarno im Kino gesessen hat. Hallo, Patrick.
Hallo, hallo.
Fangen wir doch mal bei den Stars an. Die werden jeden Abend auf der Piazza Grande vorgestellt. Das größte Freiluftkino Europas platzte diesmal aus allen Nähten, als dieser Mann hier aufgetreten ist. Welcome to one and only Shahrukh Khan! Der Bollywood-Star Shah Rukh Khan, der wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und Locarno hat ihm ja wohl einen traumhaften Empfang bereitet, wie wir gerade gehört haben.
Ja, so war das. Also die Piazza Grande war mit 8000 Menschen total ausverkauft. Ich glaube, es waren auch mehr da, als eigentlich da sein durften. Fans, alt und jung, aus Indien und Europa bettelten schon Wochen vorher manchmal sogar unter Tränen um ein Ticket, um immer dabei zu sein, wenn ihr Idol auftaucht. Und sie machten so einen Lärm, dass die Kinos um die Piazza Grande, die Filme, die gezeigt worden sind, kurz anhalten mussten, damit das auch kurz abschwellt. Also das war wirklich der Moment, wenn sich ein Filmstar materialisiert. Das hatte ich schon lange nicht mehr in dieser Form, als dann so andere Prominente da waren wie Alfonso Cuarón oder die Palmgewinnerin Jane Campion. Da ging es schon etwas gesitteter zu.
Etwas ältere Filmgeschichte wurde dieses Jahr in der groß angelegten Retrospektive gefeiert. Die wurde dem Hollywood-Studio Columbia Pictures gewidmet. Vor 100 Jahren wurde das Studio gegründet und war ja nie für die großen Meisterwerke verantwortlich.
Ja, das ist schon wahr. Es ist auch eine Erfolgsgeschichte, mit der niemand rechnen konnte. Columbia, das war zur Hochzeit Hollywoods, also in den 30er und 40er Jahren, ein sogenanntes Poverty Row Studio, also das Armenviertel Hollywoods, das nur Low-Budget-Produktionen hervorbrachte, die kaum eine Bedrohung waren für diese großen Studios wie MGM oder Warner Brothers. Aber unter dem Studioleiter Harry Cohn hat er es geschafft, vor allem durch eine ganz harte Sparsamkeit mit wenig Geld für teure Kulissen oder Spitzenkräfte, das Studio dann doch zum Erfolg zu führen, weil es eben ein sehr bewegliches Studio war, wie mir der Kurator der Retrospektive Ehsan Hoshbar erzählt hat. It always remained a
small, cautious studio. Es war immer ein kleines Studio, aber gerade deshalb versuchte man, innovativer im Erzählen von Geschichten zu sein und mehr Risiken einzugehen. Columbia war dadurch auf eine Art europäischer als andere Hollywood-Studios. Die unterschiedlichsten Leute gingen ein und aus und hatten dadurch aber auch die Freiheit, das zu tun, was sie tun wollten. The freedom to do what you want to do.
und die Retrospektive konzentrierte sich auf die ersten 30 Schaffensjahre des Studios. Man hat also Klassiker gesehen, wie die Filme von Frank Capra, aber auch Film-Noir, Komödien, Screwballs, Musicals. Das Interessante ist, bei allen Unterschiedlichkeiten, die diese Filme haben, war es doch so eine Schnörkellosigkeit, die sie verbunden hat. Also es gibt keine Rückblenden, keine Zeitsprünge, keine komplizierten Plotwendungen. Alles wird gerade auserzählt und wenn es nicht schnell genug ist, gibt es eine schnelle Montage, die die Geschichte quasi vorspult. Und ich fand es eigentlich schön zu sehen, dass man so eine stolze Bescheidenheit im guten Erzählen haben kann. Es ist wirklich ein Genuss zu sehen, wenn ein Film einfach nur funktioniert. Und das ist etwas, was sich gerade Hollywood-Regisseure durchaus mal wieder abschauen könnten.
Dann kommen wir mal zum aktuellen Kinogeschehen in Locarno. 17 Filme konkurrieren dieses Jahr um den Goldenen Leoparden. War es denn insgesamt ein starker Wettbewerb?
Es war ein vielfältiger Wettbewerb. Es war auch eine wunderschöne Entdeckungsreise, weil man zum Beispiel das moderne Kino aus Litauen kennenlernen konnte. 2 Filme waren da im Wettbewerb. Das hat man selten. Es war ein auch herausforderndes politisches Dokumentarkino im Wettbewerb in Form eines 4-stündigen chinesischen Films, der uns in die ausbeuterischen Textilproduktion Chinas mitgenommen hat. Aber auch Politik in Form von so smarten Genrefilmen gab es, zum Beispiel aus Tunesien. Da haben zuerst tote Tiere miteinander gesprochen und so peu à peu haben wir gemerkt, das ist eigentlich eine Metapher, die ganz düster auch die Folgen des arabischen Frühlings verhandelt. Und daneben eben diese vielen frischen, jungen, vor allem weiblichen Regiestimmen, die sich an der Gegenwart abgearbeitet haben. Das ist schon eine Bandbreite, für die Locarno steht und wie ich fand, die dieses Jahr wunderbar präsentiert worden ist.
Mit dabei sind in Locarno auch 2 Berliner Regisseure, Christoph Hochhäusler und Pia Marais. Wie haben die beiden sich denn geschlagen, die ja beide neue Werke mit nach Locarno gebracht haben?
Ja, das waren 2 sehr interessante Genrefilme, auch Übungen im Genre, müsste man vielleicht sagen. Fangen wir doch mit Christoph Hochhäusler an. Das ist ja ein Regisseur, der immer wieder versucht, neue Facetten dem Genrefilm, vor allem dem Thriller, abzugewinnen. Und für La Mort viendra, also Der Tod wird kommen, hat er zum ersten Mal auf Französisch gedreht. Der Film spielt in Brüssel und wir lernen einen alternden Gangsterboss kennen, der den Mord an einem Kurier aufklären möchte. Und dafür engagiert er eine Auftragskillerin. Und die beginnt nach den Tätern zu suchen und deckt plötzlich eine ganz große Verschwörung auf. Und ich habe Christoph Hochhäusler in Locarno gefragt, was ihn und seinen Co-Drehbuchautoren an so einer düsteren Geschichte überhaupt interessiert hat.
Wir wussten, es geht um diesen legendären Gangster, der sein Ende bedenken muss, sagen wir es mal so. Und haben uns dann sehr viel unterhalten über Männer mit Macht und über deren sehr häufige Unfähigkeit, Demut gegenüber dem Ende zu zeigen. Das schien uns so als Ausgangspunkt eines Abschieds von einem Gangster alten Typs ganz gut geeignet.
Und daraus macht Hochhäusler einen sehr metaphysischen Thriller, stark orientiert an dem französischen Polizeifilm. Eigentlich ein wunderbarer Film, in dem die Einsamkeit der Figuren so zur Grundstimmung wird. Das hat mir ganz gut gefallen. Naja, und ein bisschen ähnlich ist es bei der 2. Berliner Regisseurin, bei dem neuen Film von Pia Marais. Sie hat im Urwald gedreht für ihren Film Transamazonia. Ein Film, für den sie lange auch vor Ort recherchiert hat, wie sie mir in Locarno erzählt hat.
Mit der deutschen Journalist Thomas Fischermann bin ich wochenlang im Amazonas rumgefahren und wir haben dort recherchiert. Und das war total spannend für mich, weil ich das wirklich nicht erahnen konnte, wie sehr ambivalent dieses Gebiet war und wie sehr abgeholzt es auch war.
Und daraus entsteht eine sehr seltsame Geschichte über ein Mädchen, das einen Flugzeugabsturz überlebt im Urwald und dann mit einem Mann als Heilerin in einer christlichen Mission lebt. Sie will die Indigenen schützen, wenn illegale Holzdrohungen plötzlich diesen Lebensraum bedrohen. Ein sehr düsterer Film, übrigens super besetzt mit Helena Zengel, die wir noch aus dem Systemsprenger kennen.
Ah ja.
Am Ende sind es vielleicht ein paar Ideen zu viel, aber ich fand, beide Filme aus Berlin hatten schon so eindrucksvolle Genre-Variationen zu bieten.
Was auffällt, noch junge Regisseurinnen, die waren sehr präsent im Wettbewerb. Mit was für Geschichten konnten die denn überzeugen in Locarno?
Ja, da sollte man vielleicht die Österreicherin Kurtwin Ayub erwähnen. Die hat ja schon vor ein paar Jahren mit Sonne auf der Berlinale den besten Debütfilm gemacht. Jetzt präsentiert sie den 2. Teil ihrer Trilogie mit dem Titel Mond. Und das ist schon eine tolle Geschichte über eine Wiener Martial-Arts-Kämpferin, die ihre Karriere an den Nagel hängen muss und dann den Auftrag bekommt, 3 jordanische Teenagerinnen in Amman zu trainieren. Aber als sie dann so vor Ort ankommt, merkt sie, die 3 wollen gar nicht trainieren. Sie sind eingesperrt in einem goldenen Käfig, ohne Internet, ohne Kontakt zur Außenwelt, mit wahrscheinlich kriminellen Eltern. Und diese Sarah aus Wien, die muss sich dann fragen, kann ich überhaupt helfen? Soll ich überhaupt helfen? Sie gerät an ihre Grenzen. Und genau das hat die Regisseurin interessiert, wie sie mir in Locarno erzählt hat.
Genauso wie diese White Savior Stories erzählt werden oder auch diese Soap Operas, die in einem arabischen Raum erzählt werden, wollte ich genau diese beiden Dinge zusammenführen. Und jeder glaubt, okay, die Martial Arts Fighterin kommt dahin und klärt alles auf und so. Und das ist so wie in einem konventionellen Actionfilm wird das jetzt vielleicht so sein. Mein Hauptziel war, das zu brechen.
Und Mond ist wirklich ein sehr toller Film geworden, realistisch und modern. Über die unterschiedlichen Käfige, in denen Frauen festgehalten werden. Sehr cooles Kino von einer wirklich sehr coolen Regisseurin. Und was will man mehr?
Alles, was du erzählt hast, hört sich wirklich sehr vielfältig an. Aber wer könnte denn heute Abend gewinnen? Was denkst du?
Also für mich könnte mal seit langer Zeit der Preis wieder in die Schweiz gehen. Spatz im Kamin heißt der neueste Film der Zürcher Brüder, die auch in Berlin wohnen übrigens. Sie beenden ihre Trilogie über Familienverhältnisse und erzählen von einem Sommertag, an dem eine Familie zusammenkommt, um den Geburtstag des Vaters zu feiern. Aber man merkt schon, in dieser Familie ist irgendetwas falsch. Die Kinder wünschen den Eltern den Tod, die Mutter schimpft die Tochter einen Krüppel. Das ist ein ganz ernster, aber auch lustiger Ensemblefilm über die Bruchkanten der Familie. Und ehrlich gesagt, so intensiv und intelligent sich über die Familiendynamiken zu unterhalten, das habe ich seit Ingmar Bergmann im Kino nicht mehr gesehen. Das ist schon ganz großes Kino und auch preisverdächtig oder würdig, ja.
Ich kann dich nicht entlassen, Patrick, ohne dich heute noch nach der Göttin des Independent-Films zu fragen, nach Jenna Rollins, die in dieser Woche gestorben ist. Wie erinnerst du dich an sie? Was macht für dich diese Schauspielerin so besonders?
Sie war eine Kämpferin, weil sie das Härteste ausgehalten hat, was man als Schauspieler aushalten kann, den Close-Up. Ich kenne keine Schauspielerin, die sich dem Close-Up so widersetzt hat. Man merkt in den Figuren die Bruchkanten, die Wut, auch die Verzweiflung. Aber man muss gegen das Close-Up bestehen. Das Gesicht auf der Leinwand, das sehen wir ja so viele. Und das hat sie wunderbar gemacht. Sie hat auch Figuren erschaffen, an die man immer wieder denken muss. Aber gegen den Close-Up zu bestehen, das ist schon eine große Kunst. Und sie hat sie beherrscht wie keine zweite.
Sagt Patrick Wilensky über Jenna Rollins. Und Patrick Wilensky hat auch für uns das Locarno Film Festival beobachtet. Viel Spaß heute Abend und gute Heimreise.
Danke, ciao.
Tschüss. Jetzt hat sich's ausgepfiffen mit Tay-Tour. Er ist ein Mann, der sich mit komplizierten Liebesbeziehungen bestens auskennt, ob queer oder hetero. Der US-amerikanische Regisseur Ira Sachs erkundet in Filmen wie Married Life, Keep the Lights On oder Liebe geht seltsame Wege Beziehungslandschaften und ist auch bekannt für offenherzige und authentische Sexszenen. Letztes Jahr ist sein Film Passages auf der Berlinale wirklich gefeiert worden. Franz Rogowski spielt einen Regisseur, der mit einem Mann verheiratet ist und sich in eine Frau verliebt. Zu sehen ist diese emotional aufgeladene Dreiecksbeziehung im Moment auf der Streaming-Plattform Mubi, wo es jetzt auch frühe Filme zu entdecken gibt von Ira Sachs. Wieland Speck hat das Werk von Ira Sachs begleitet. Von 1992 bis 2017 hat er die Sektion Panorama bei der Berlinale geleitet und jetzt ist er bei uns zu Gast. Hallo, Herr Speck.
Hallo, guten Tag.
Es ist seltsam, wie sehr sich die Kultur bemüht, Liebe auf etwas Simples zu reduzieren, hat Ira Sachs mal gesagt. Wie würden Sie denn den Blick beschreiben, den Ira Sachs in seinen Filmen auf die Liebe wirft?
Ich glaube, er analysiert sehr stark, bevor er sich äußert. Es ist eigentlich, das hört sich jetzt hochgegriffen an, fast ein bisschen ein sokratischer Prozess, würde ich denken. Ich kenne ihn persönlich auch, deshalb kann ich das vielleicht sagen. Also er guckt auf die Menschen, wie es ihnen geht, aber er guckt eben auch dahinter. Und das ist dann im Film nicht etwa eine Psychologisierung, wie man jetzt denken könnte, sondern es ist alles sehr erzählerisch, sehr menschlich, sehr nachvollziehbar, allerdings auch eben in den verschiedenen Facetten der verschiedenen Figuren.
Mhm. Gerade im queeren Kino spielt der Ira Sachs eine ganz wichtige Rolle. Wie könnte man seine Bedeutung da einordnen?
Da ist er, er hat ja erst so 90 in den Spätachtzigern angefangen, altersmäßig natürlich, er ist 65 geboren. Da war natürlich schon einiges passiert. Wir waren auch in der Hochzeit von AIDS gerade. Das hat alles damals sehr schwer gemacht, thematisch und auch in der Darstellung. Da hat er immer versucht, nicht in die Falle zu gehen, sozusagen dessen, was gerade in den Headlines passiert, was gerade alle Menschen direkt betrifft, sondern das mit einem größeren Überblick zu betrachten. Er hat in einem seiner ersten Filme, der ist, glaube ich, auch auf Mubi, Lady.
Ja, der ist auf jeden Fall schon drauf. Mhm.
Das ist ein Kurzfilm, in dem er eine Figur, die gar nicht definiert wird vom Film, zeigt, die wir heute als Transfigur lesen würden. oder als Frau lesen würden, eins von beidem. Aber gleichzeitig hat sie dann auch Sätze mittendrin, die sagt, ich bin männlicher als jeder Mann, denn ich bin eine Frau. Also solche Gedanken, die muss man natürlich auch ein bisschen bewegen können. Und in einem Film geht ja alles meistens zu schnell, um solche Gedanken irgendwie ein bisschen weiter zu vertiefen, selbst als Zuschauer. Und also das schafft er wahnsinnig gut, indem er einfach Bilder findet und Situationen findet und vor allem diese verschiedenen Blickwinkel, die ein Mensch, der zwischen den Geschlechtern sich bewegt, in der Fluidität, die wir heute wesentlich stärker schon betrachtet haben als damals, aber gleichzeitig haben wir sie damals eben auch schon sehr stark betrachtet, es ist ja eigentlich eine Idee, die so stark in den Vordergrund in den 70ern kam mit der Androgynität. Das war damals eine alles einschließende Überwindung, Transzendierung der Geschlechterrollen. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir eigentlich eher ein bisschen ausschließend arbeiten. Also die verschiedenen Segmente stehen gegeneinander. Das ist eigentlich ein dummer Moment. Der wird sich auch wieder überleben, da bin ich relativ sicher, weil das geht ja so nicht weiter. Und in dem Film geht es eben weiter. Deshalb ist er wirklich sehr zu empfehlen.
Ja, ich habe den auch sehr, sehr gerne gesehen und dachte, wie weit vorne er damit auch wirklich war. Vielleicht sollten wir noch mal konkret über Filme sprechen. Von 1996 ist sein Spielfilmdebüt The Delta. Im Zentrum steht die Begegnung zweier Teenager. Min ist Sohn einer vietnamesischen Einwandererin und Lincoln kommt aus so einem gut betuchten Haushalt. Was hat Ira Sachs an diesem Aufeinandertreffen da interessiert?
Ich glaube, dass es die politische Großwetterlage war, die da Pate stand. Nämlich, dass einerseits die immer weiter schreitende kulturelle Vervorstädterung, möchte ich mal sagen, der weißen amerikanischen Kultur bedeutet. Das heißt, im Prinzip lebt fast ganz Amerika nur noch in Vorstädten. Und dann hat man genau dieses Modell, das wir auch aus Fernsehserien und so weiter kennen. Und dann wächst dieses Kind behütet auf in diesem scheußlichen Gebäude mit dem Carport und so weiter. Und wenn das dann feststellt, dass es da nicht reinpasst, weil der Junge vielleicht schwul ist oder so, das weiß er selber noch nicht. Also Ira Sachs ist auch so mutig, einen jungen Mann zu porträtieren, der das noch nicht weiß. Alles ist noch irgendwie offen. Man spürt aber, wie er guckt und wie er sich verhält und wie er zögert, dass da alles noch in Bewegung ist. Und dann trifft er auf diesen Jungen, der schon sehr viel weiter ist in seiner Entwicklung. Der nennt sich selbst schon gay. Der wiederum die Geschichte eben im Gepäck trägt, dieser Einwanderung. Das sind natürlich in Amerika damals auch schon sehr stark die Südamerikaner gewesen. Aber Vietnam hat natürlich die Konnotation dann auch wiederum zum Vietnamkrieg, wo natürlich viel passiert ist, mit Leuten, die als Kollaborateure dargestellt wurden in Vietnam und dann, also so ähnlich wie heute mit Afghanistan, auch geholt wurden nach Amerika, um sie zu retten vor der Wut der anderen Vietnamesen. Also diese verschiedenen Elemente führt er da zusammen und es wird fast unerträglich zum Teil, wie die beiden umeinander herum sich bewegen, als wäre nichts. Also diese unbeschwerte Kindheit kommt immer noch damit, dass eben alles so ist, wie es ist. Aber gleichzeitig ist es eben nicht mehr, weil die Hormone spielen schon verrückt. Und da haben wir also ein sehr lebendiges Bild von einem Amerika, wie es das heute auch noch gibt.
Ira Sachs ist ja so ein sehr physischer Erzähler. Er erzählt über die Körper, deshalb sind auch seine Sexszenen so bekannt, zum Beispiel auch in Passages, der Film, der auf der Berlinale lief. Wie sieht es denn mit den Sexszenen aus? Was macht die so besonders?
Also ich glaube, dass er einer der Filmemacher ist, die etwas tun, was ich seit vielen, vielen Jahren sozusagen fordere als Kurator einer Reihe. Also ich habe da jedes Jahr 1000 Filme geguckt und meine Mitarbeiter haben nochmal 3000 Filme dazu geguckt und daraus dann ein Programm zusammengestellt. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele Versuche gesehen, Sexualität im Film darzustellen. Und das bleibt ein schwieriges Pflaster, schlicht und ergreifend.
Wie in der Literatur. Sexszenen sind das sehr, sehr schwierig und misslingen oft.
Ja, weil es so eine wahnsinnig intime und persönliche Sache ist, obwohl du das natürlich auch runterbeschreiben könntest auf, was ich, 12 Zeilen, würde auch gehen. Mhm. Aber es ist eben so viel mehr als das, alles zwischen den Zeilen stattfindende. Und das beherrscht er. Er traut sich da dran und zeigt auch eben diese Entwicklung der Charaktere darin. Das ist also jetzt nicht, dass man eine Sexszene hat, weil ein Film eine Sexszene braucht, sondern das ist sehr viel mehr als das. Und da ist er wahrscheinlich einer der sensibelsten Regisseure, die wir haben.
Zum Schluss müssen wir noch über eine andere Lady sprechen. Nicht die Lady aus dem Film von Ira Sax, sondern Jenna Rollins, die in dieser Woche mit 94 Jahren gestorben ist. Die US-amerikanische Schauspielerin. Was hat sie besonders beeindruckt an ihr?
Oh, Jenna Rollins war für mich eine ganz große Alliierte im Sinne Kunstkino, Underground auch, denn da kommt sie eigentlich auch her. Beziehungsweise sie kommt auch als Kinderstar natürlich auch noch von anderen Elementen. Also sie vereint auch sehr viele Elemente in sich und hat dann eben unter anderem, habe ich übrigens neulich gerade gesehen, läuft Peter Falk, die Columbo-Serie wieder, wo sie eine großartige Rolle drin hat. Hat also auf sehr vielen Ebenen gespielt, auch bei Early Frost, was damals der erste Hollywood-Film war, der sich mit AIDS und HIV auseinandergesetzt hat. Sie spielt die Mutter eines HIV-Kranken. Und das hat eigentlich diesen Kranken zum ersten Mal so richtig auf die Leinwände der Welt gebracht. Den Film selber mochte ich jetzt nicht so, aber ihre Rolle war großartig. Aber es war halt die Mutter, die quasi schlimmer dran ist als der Sohn, der tatsächlich stirbt. Das war für mich der Dreher in dem Drehbuch, der mich damals geärgert hat. Aber die Rolle, die sie spielt und wie sie spielt, ist großartig. Also wir werden sie vermissen.
Und ich glaube, einige, die heute die Sendung hören, haben schon eine Liste gemacht, welche Jenna Rollins Filme sie jetzt alle noch nachgucken müssen, die sie nicht gesehen haben. Und ich hoffe, sie haben auch Lust bekommen, aufs Online-Portal Mubi zu gehen, wo man sich gerade Filme von Ira Sax angucken kann. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und fürs Gespräch, Wieland Speck.
Gerne und Happy Birthday, Mae West. The King of Man.
Was gibt's Schöneres, als im Sommer draußen im Freien zu sitzen und Filme zu schauen? Besonders, wenn dann auch noch die Kulisse stimmt, so wie bei den Uferfilmnächten, die traditionell auf der Berliner Museumsinsel stattfinden. Wenn da die Open-Air-Leinwand aufgebaut ist, dann ist das wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, Kino unterm Sternenhimmel. Und passend zum historischen Ort werden Stummfilme aus der Weimarer Republik gezeigt. In diesem Jahr lautet das Motto »Starke Frauen«. In der Stadt der Millionen. Los geht's am kommenden Mittwoch mit dem Film. Allein schon der Titel ist großartig. Saxophone Susie aus dem Jahr 1928. Und es gibt natürlich traditionell zu den Vorführungen der Stummfilme Live-Musik. Und ich freue mich sehr, dass der Dirigent, Arrangeur und Musiker Burkhard Götze hier bei mir im Studio ist. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Was ist es denn für ein Gefühl, wenn man live ein Orchester dirigiert und im Hintergrund auch noch die Bilder laufen? Wo schauen Sie dann hin? Und was ist, wenn Sie merken, die Bilder sind langsamer, wir müssen irgendwie wieder mit dem Orchester schneller werden?
Ja, die Bilder laufen ja direkt vor mir ab. Also ich habe dann einen Monitor neben der Partitur, aus der ich dirigiere. Und in der Partitur habe ich dann Synchronangaben stehen. Also was das Geschehen des Films ist dort genau aufgeschrieben, notiert. Und das wechselt natürlich mit jedem zweiten Takt. Und ich muss darauf ständig reagieren, habe keinerlei technische Hilfsmittel, sondern muss immer genau das Tempo halten und auch auf bestimmte Szenen im Film ganz punktuell auch reagieren.
Wenn man sich Ihre Vita anschaut, dann haben Sie ein besonderes Faible für Filmmusik. Sie haben auch ein eigenes Orchester gegründet, das Metropolis Orchester Berlin. Und da schwingt ja schon im Namen die Kinogeschichte mit. Woher kommt bei Ihnen dieses Film-Kino-Interesse?
Ja, das ist schon sehr lange. Als Kind habe ich mich schon für Stummfilme interessiert.
Ungewöhnlich.
Ja, und habe sogar eine Stummfilm-Pianistin noch als Kind kennenlernen dürfen in meinem kleinen Ort, in dem ich geboren bin. Und ich fand das faszinierend, dass man live zu Filmen musiziert hat. Und nachdem ich meine Musikerlaufbahn dann angetreten bin, habe ich dann auch begonnen, eigentlich relativ spät erst, dann auch Stummfilme mal zu dirigieren. Also unmittelbar nach meinem Dirigierstudium habe ich damit angefangen mit einem Projekt. Und es sollte erst ein Projekt nur bleiben, aber es ist dann eben das Metropolis Orchester Berlin daraus entstanden. Und das ist eines der renommiertesten und erfolgreichsten Stummfilm-Ensembles oder Stummfilm-Begleit-Ensembles, die es in Deutschland gibt.
Am kommenden Freitag, das ist der 23. August, da stehen Sie dann am Pult und dirigieren bei den Uferfilmnächten das Metropolis Orchester. Da gibt es ein Double Feature zu sehen, also zwei Stummfilmklassiker von Ernst Lubitsch. Den Auftakt macht Kohlhiesels Töchter und die Musik stammt von Florian Reitner. Sie dirigieren. Wie sieht denn da die Zusammenarbeit aus zwischen Komponist und Dirigent?
Ja, ich habe die Musik erst vor kurzem kennenlernen dürfen. Also die Noten sind ja erst fertig geworden. Also das Stück ist ganz, ganz neu. Ist eine Weltpremiere. Und jetzt habe ich mich mit dem Komponisten natürlich ausgetauscht, aber es gab da gar nichts großartig zu besprechen, weil die Musik ist eigentlich so, wie sie aufgeschrieben ist, völlig in Ordnung und sie passt genau zum Geschehen des Films. Und es ist darüber hinaus eine ganz, ganz großartige, fantasievolle Musik geworden, auf die ich mich sehr freue. Auch von der Instrumentation. Wir haben sehr viele ungewöhnliche Instrumente, Harfe und im Schlagzeug ganz viele Stabspiele, Vibraphon und so weiter dabei. Es also wird sehr farbig sein, die Musik. Auch sehr lustig natürlich, es ist ja eine Komödie, eine der erfolgreichsten Komödien von Lubitsch tatsächlich, der ja in dieser Zeit 1918 bis 1920 unfassbar viele tolle Filme gemacht hat. Ja, also
da geht es um Zwillinge, zwei Töchter, zwei ungleiche Frauen, die hoch oben in den bayerischen Bergen vom Vater verheiratet werden sollen. Bekommt denn da eigentlich jede Tochter ihren eigenen Sound?
Ja, genau. Also die Unterschiede dieser beiden Töchter sind ja gigantisch. Ne? Die Gretel ist eine sehr ruhige, eher vielleicht auch introvertierte Frau. Die Liesel ist dann eine sehr rustikale, ruppige Person. Und genau das kommt auch musikalisch dann auch zum Ausdruck. Und auch, also sie werden da viel zum Schmunzeln auch haben. Auch wenn sie den Film jetzt gar nicht sehen würden, wäre die Musik schon so lustig, dass sie einfach lachen müssen.
Ernst Lubitsch ist ja auch so bekannt für so einen gewissen Hang zur Frivolität. Wie schaut's da aus? Kommt das auch in der Musik zum Tragen?
Ich denke schon, ja. Also dass eben so viele Effekte dort eingesetzt werden, die auch aus der modernen Filmmusik kommen. Also es ist immer es schwankt immer so ein bisschen zwischen eher so einer traditionellen Musik oder auch so ein bisschen die mit diesem Sujet des bayerischen Dorfs, wo der Film ja gedreht worden ist, in Greinau, glaube ich, an der Zugspitze. Da spielt er mit dieser bayerischen Folklore auch ein bisschen. Und es kommt aber auch in so eine Art modernere Filmmusik, à la John Williams zum Beispiel. Mhm. Solche Klänge sind dann auch zu hören, die dann eben ja durch diese auch vielfältige Schlaginstrumente dann auch, also diese nicht Schlaginstrumente, sondern die Stabspiele, das Xylophon, das Vibraphon, die da eingesetzt werden, kommt das schon sehr schön zum Ausdruck.
Wer Burkhard Götzimmer live in Aktion sehen möchte, der sollte sich am kommenden Freitag Tickets besorgen für die Uferfilmnächte. Um 21 Uhr geht's los. Die beginnen die Uferfilmnächte am Mittwoch, also am 21.08. mit Saxophone Susie von Carla Marc, und begleitet wird die Titelheldin vom sechsköpfigen Virtuosen-Ensemble The Sprockets. Und für diesen Eröffnungsabend am Mittwoch können Sie jetzt Tickets gewinnen. Sie rufen einfach an unter 0331 70 99 111. Es geht um Tickets für die Uferfilmnächte. Am kommenden Mittwoch um 21 Uhr geht's los. 0331 70 99 111. Und ich sage viel Spaß beim Dirigieren am Freitag. Danke fürs Vorbeikommen, Burkhard Götze.
Vielen Dank.
Tschüss.
Oh, tschüss.
Die Villagers. Brother Hen. Sie hören 12 Uhr mittags das Filmmagazin und bei uns geht es jetzt um Filmförderung. Über 500 Millionen Euro pro Jahr geben Bund und Länder da ungefähr für aus. Das ist nicht wenig und doch gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an der Filmförderung in Deutschland. Kritik daran, dass deutsche Filme auch im internationalen Vergleich oft nicht mithalten können. Seit über 2 Jahren wird an der Novellierung des deutschen Filmförderungsgesetzes gebastelt. Jetzt liegt es vor, nach der Sommerpause soll es vom Bundestag verabschiedet werden und besonders die Talentförderung in die Karriere im Film soll verbessert werden durchs neue Gesetz und genau dafür setzt sich seit Jahren die Filmproduzentin Alexandra Krampe ein, die jetzt bei mir zu Gast ist. Schönen guten Tag.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Co-Geschäftsführerin der Firma Julex Film, Mitglied im Vorstand des Produzentinnenverbandes und Initiatorin des Forums Talentfilm und man fragt sich, was waren so Ihre Beweggründe, dieses Forum zu gründen, da so viel Energie reinzulegen? Welche eigenen Erfahrungen haben Sie denn gemacht, wenn es ums Produzieren eines Regiedebüts geht?
Es waren genau die eigenen Erfahrungen, also die lange Dauer, die man hat oder den langen Weg, bis dieses Regiedebüt der Regisseurin, mit der ich zusammenarbeite, finanziert war. Wir haben, glaube ich, 8-9 Jahre daran gearbeitet, immer wieder Schritte zurück machen müssen, dann wieder Schritte vor. Und nachdem dieses Regiedebüt veröffentlicht wurde, habe ich mich mit anderen Produzentinnen unterhalten, die in derselben Situation waren, genauso weit. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich nicht an uns liegt und nicht an den Projekten liegt, sondern dass es irgendwie an den Strukturen liegt. Und dann haben wir uns in der Young Producers Association erst zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen da was gegen tun, wir müssen da irgendwie filmpolitisch gegen vorgehen. Haben dann es geschafft, eine Studie zu finanzieren, die das auch nochmal schwarz auf weiß darlegt, damit wir nicht nur so mit unserem Bauchgefühl arbeiten und parallel, weil das Forum Talentfilm ist nicht nur was, was wir Produzentinnen vom Produzentenverband machen, sondern parallel hat auch das Kuratorium Junger Deutscher Film und das Filmfestival Max-Offels-Preis während der Corona-Zeit sich unterhalten über die Situation der Talente und haben gesagt, wir müssen was machen. Und wir haben dann uns zusammengesetzt und haben gesagt, lasst uns das zusammenführen und lasst dieses Forum zusammen machen und lasst uns eine Plattform schaffen, wo nicht über die Talente gesprochen wird und nicht über den Nachwuchs, sondern mit dem Nachwuchs. Weil bis jetzt wurde immer über den Nachwuchs gesprochen oder eben nicht gesprochen.
Und das ist ja eigentlich Nachwuchs, auch ein Begriff, den Sie gar nicht mehr so verwenden.
Genau.
Und die Frage ist, dieser Begriff Talent, der steht jetzt ganz doll im Zentrum. Was gilt denn als Talent? Wer qualifiziert sich da für besondere Förderung? Geht es da ums Alter, darum, wie viele Filme man gemacht hat? Was ist ausschlaggebend?
Es geht explizit nicht ums Alter, weil Talent, also diese Altersbeschränkung, die es früher gab, hat vor allen Dingen auf Frauen und Menschen, die Familien gründen oder Pflegearbeit leisten müssen oder extrem benachteiligt und hat eben nicht gesehen, wie lange es dauert, diese Debüts nach der Ausbildung zu machen, hat auch die Autodidaktinnen nicht mit ins Bild genommen. Und dieser Begriff Nachwuchs, wie er früher war, da sehen sich die Menschen einfach nicht, die in diesem Bereich sind. Also Nachwuchs klingt so nach Kindergarten oder nach Menschen ohne Erfahrung, aber es sind meistens Menschen, die entweder als Autodidaktinnen sich Erfahrung angeeignet haben oder ein langes Studium durchlebt haben und dann in die Branche starten wollen. Und dieser Begriff Talent gibt einfach so einen Vertrauensvorschuss und einen Respekt den Personen erstmal gegenüber. Und für uns oder jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Reform der Filmförderung ist ein Talent bis zum 2. Langfilm. Mhm. Ist so das, was wir gesagt haben. Oder wenn man mit Serien startet, ungefähr in dem gleichen Umfang an Minuten, dann Serienerfahrung. Das ist so die Grenze. Irgendwo muss man sie setzen, weil auch da die Gelder endlich sind. Aber wir haben gesagt, okay, bis zum 2. Langfilm, dann hat man erstmal eine Basis geschafft.
Wenn man drauf guckt, was sich jetzt ändern soll bei der Talentförderung, da ist immer die Rede vom kreativen Kerndreieck. Also ich finde diesen Begriff irgendwie ja, kernig, lustig, man merkt ihn sich. Es hat definitiv nichts mit Geometrie zu tun, soweit ich weiß.
Nee, es hat was mit kreativer Arbeit zu tun. Also bisher war es so, dass diese Nachwuchsförderung, die es gab, immer sich um die Regie drehte. Also es war immer der erste, zweite, dritte oder wievielte Film der Regie, dass da auch Produzentinnen sind, die eigene Firmen gründen oder auch Autorinnen, war nie so richtig gesehen. Und wir haben gesagt, so ein Film entsteht an sich aus diesem kreativen Kerndreieck. Regie, Produktion, Drehbuch. Keiner kann das alleine. Natürlich gibt es ein Drehbuch, aber dieses Drehbuch wird nicht zum Leben erweckt ohne Produktion und Regie. Die Regie kann es nicht alleine, weil die Produktion muss ja auch organisieren und hat auch einen künstlerischen Einfluss auf den Film. Und deswegen ist das im Prinzip der Kern eines Films. Also das ist quasi der Kern, aus dem dann der Film entsteht. Und wir finden, in der Talentförderung müssen eben alle drei gesehen werden. Mhm.
Und was verbessert sich, wenn ich jetzt junger Filmproduzent bin oder noch nicht viel Erfahrung habe oder Regisseur? Was verändert sich da konkret für mich? Was verbessert sich?
Also bisher war es so, dass der Nachwuchs immer in die großen Fördertöpfe mit rein musste und dort mit den etablierten Filmschaffenden konkurrieren musste. Und wir haben es jetzt geschafft, dass das Kuratorium Junger Deutscher Film, was bisher extrem unterfinanziert war, aber jede Produzentin hat gesagt bekommen, warst du schon beim Kuratorium zum Geld holen? Da gab es aber kaum Geld. Dieses Kuratorium wird jetzt neu aufgebaut. Es wird ausgestattet von Bund und Ländern gemeinsam dort. Da gibt es ein Budget. Und die Talente können dahin und konkurrieren untereinander und eben nicht mit den Großen und haben dann Glück oder eben nicht Glück, Geld zu kriegen. Das ist die größte Veränderung im Prinzip. Und es wird auch die Entwicklung, bisher mussten wir unsere Drehbücher an sich meistens selber entwickeln oder waren darauf angewiesen, dass die Regionalförderung da irgendwie mit unterstützen. Das ist aber nicht überall gemacht worden und auch das findet jetzt da statt.
Und was ist mit allem, was dann kommt, wenn der Film abgedreht ist? Plakate, Werbung, die ganze Auswertung?
Ja, das ist eine der Schwachstellen, die wir jetzt noch offen haben. Eigentlich war angekündigt, dass für diese Filme, die in der Talentförderung gefördert werden, dann es auch eine Auswertungsförderung gibt, die auch den Verleihern ein bisschen das Risiko nimmt, was natürlich immer mit unbekannten Filmschaffenden und neuen Stimmen verbunden ist. Diese Auswertungsförderung gibt es leider im Moment noch nicht. Wir hoffen, dass wir das vielleicht jetzt in dem letzten Zeitraum bis zum Ende des Jahres noch hinkriegen oder dass zumindest so einzelne Bausteine finanziert werden, weil eben Auswertung heutzutage nicht mehr nur Plakate und Trailer ist, sondern man muss ganz früh anfangen, die Zielgruppe zu finden, erstmal festzustellen, wer ist überhaupt die Zielgruppe und wie erreiche ich die dann. Und das ist ein langer Weg, den Verleiher nicht nur auf eigenes Risiko machen können, den Produzenten nicht auf eigenes Risiko machen können. Und deswegen braucht es diese Förderung da.
Was ist denn Ihre Vision, was diese Änderungen jetzt auch für den deutschen Film bedeuten? Wenn Talente bald so intensiver gefördert werden, wird das deutsche Kino dann vielleicht auch international relevanter werden?
Das ist die große Hoffnung. Also die große Hoffnung ist tatsächlich, dass die Stimmen, die bis jetzt vielleicht keinen Zugang zur Branche gefunden haben, vielleicht keine Produzentin gefunden haben oder, dass die jetzt Filme machen können und dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit ist. Was wir definitiv haben, ist, dass diese Nachwuchsfilme oder Talentfilme viel besser ausgestattet werden, hoffentlich. Und mit der Ausstattung geht Zeit einher, geht Production Value einher. Das heißt, die Filme werden auch konkurrenzfähiger unter Umständen. Und damit hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Qualität des deutschen Films.
Nach der Sommerpause soll die deutsche Filmförderung grundlegend reformiert werden. Und darüber habe ich mit der Filmproduzentin Alexandra Krampe gesprochen. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und möge die Prophezeiung wahr werden.
Danke. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.